ist, halte, was du hast. Überleg einmal, guck in deine Tasche, in dein Portemonnaie, in dein Sparbuch, was hast du? Was steht drauf? Halte, was du hast. Wir sollten ja dazu gewinnen. Wir sollten positiv sein. Wir sollten wirtschaften. Also das ist unser Auftrag. Halte, was du hast. Die Gemeinde in Pergamon hat von Gott ein wunderbares Wort bekommen. Und weil du mein Wort bewahrt hast, da fängt es schon an, will ich dich auch bewahren vor der Trübsal, vor den Schwierigkeiten, die über die ganze Welt kommen werden. Weil du bewahrt hast. So, es geht um das Halten. Und ich möchte euch einfach heute aktivieren, animieren, ermutigen, einfach stark sein. Halte deinen Glauben, halte deine Freude, halte deinen Frieden, halte deine Beziehungen, halte das, was du erkannt hast, gibt's niemand her. Verkaufe nicht deine Erstgeburt. Weißt du, der Teufel ist so schlau wie der Jakob. Ja, ich bin Esau. Und luchst da dem Jungen da den Erstgeburtssegen. Was, halte, was du hast. Die Verheißungen, die du von Gott bekommen hast. Was auch immer ist. Zuerst einmal ganz herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Morgen habe ich ein ganz gutes Thema. Also eigentlich habe ich sehr viel Material und versucht es zu komprimieren, habe ich heute schon die ganze Zeit daran gearbeitet. Werde deine Bitterkeit los. Zu viele Menschen sind bitter, sind verletzt, sind verwundet, irgendwo eine Enttäuschung erlebt. Weißt du, Liebe und Bitterkeit, das sind zwei Mächte und die sind alle im Herzen drin. Du kannst im Herzen Liebe haben und du kannst im Herzen Bitterkeit haben. Und wenn du Bitterkeit hast, da wird dein ganzer Körper versaut und das geht in Mark und Bein. Viele Leute wundern sich, warum habe ich Rheuma, Arthrose oder sonst irgendwie Rückenschmerzen. Mit Bitterkeit fängt es an. Mit Bitterkeit. Bitterkeit ist der Schlüssel und ich werde morgen dir einige Dinge weitergeben, was Gott mir gezeigt hat, wie man Bitterkeit los wird. Was muss ich tun? Du kannst nichts dafür, wenn dich jemand verletzt. Wenn dir eine Laus über die Leber läuft. Kannst nichts dafür. Aber du kannst einiges tun mit Jesu Hilfe. Deshalb ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Teufel ist der Urheber aller Bitterkeit. So wie der Heilige Geist der Urheber der Liebe ist. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, auf dein Herz kommt es an, was in deinem Herzen drin ist. Und dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, gibt es geistige Infektionen. Kann man angesteckt werden von der Grippe, geistliche Grippe. Influenz. Also, weißt du, da muss nur jemand irgendwas Dummes verbreiten, du schnappst es auf. So schnell kannst du ein Virus bekommen, einen geistigen Virus. Und dann arbeitest du, und was hat er jetzt gesagt, was wollte er damit meinen, was hat er gemeint wirklich? Und das wurmt dann und setzt sich dann irgendwo fest. Heute halte, was du hast. Zuerst die Frage, was besitzt du? Was kannst du dein nennen? Du musst schon auf deine Sachen heute aufpassen. Früher, da konntest du das Haus offen lassen, also da wurde niemand gestohlen. Und wenn die Scharia wieder eingeführt wird, da werden den Dieben die Hände abgehackt. Also pass auf. Also halte, was du hast. Halte das, was Gott dir gegeben hat, was er dir anvertraut hat, was er dir in deine Hand gelegt hat, nur dir gegeben hat. Niemand anders, was die Gaben, die du hast. Halte seine Gebote, seine Verheißungen, sein Heil. Jesus sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Also halte den Sohn, behalte den Sohn, such den Sohn, kümmere dich um den Sohn. Hast du Jesus, ist die Frage, die ich jetzt stelle. Und wenn du ihn hast, dann behalte ihn. Weißt du, der Teufel will dir Jesus stehlen. Ich werde nie vergessen, da war eine Flüchtlingsfrau, das war nach dem Krieg, die Geschichte wurde erzählt, aber ich kenne diese Leute, die das erzählt haben. Die steht am Bahnhof, ist eine gute Katholikin, hat ein Kruzifix dabei mit dem Korpus, also mit Christus, den Gekreuzigten. Und da sind Lausbuben, die gehen vorbei und die stehlen der Frau das Kreuz aus der Tasche. Und dann schreit sie, meinen Herrgott haben sie geklaut. Meinen Herrgott. Weißt du, das ist arme Menschen, wenn man einem den Herrgott klauen kann. Halte, was du hast. Und bewahre. Schätze bewahrt man. Schätze versteckt man. Schätze offenbart man nicht. Die Perlen wirft man nicht vor die Säue. Also Verheißungen. So viele Menschen machen Seelenstriptease und erzählen, ach, das hat mir der Herr gezeigt und das hat mir der Herr gegeben. Und da hören Leute und die klauen die das. Und die erzählen dir, also was bildest du dir ein? Denkst du, du bist der einzige Heilige? Verstehst? Du solltest mit bestimmten Zeugnissen sparen. Weißt du? Und du erzählst, der Herr hat mich geheilt. Halleluja! Und jetzt plötzlich, morgen kriegst du Hexenschuss. Und morgen hast du andere Probleme. Und dann, wo ist denn deine Heilung? Und dann musst du vielleicht womöglich ins Krankenhaus. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, guck mal, das ist dein Glaube. Du musst aufpassen, wem du was wo erzählst. Du sollst du die Taten Gottes sollst du rühmen. Und weißt du, was die Taten Gottes sind? Er sandte Jesus. Er weckte Jesus auf. Er sandte den Heiligen Geist. Er nahm ihn in den Himmel und so weiter. Das sind die Taten Gottes. Und wenn da ein paar Zipperleins von dir wegkommen und so weiter und die losgeworden bist, das ist keine Sensation. Das mag für dich ein Wunder sein, aber das ist nicht alles. Weißt du, das Größte, was Gott dir getan hat, er hat dir deine Sünden vergeben. Er hat deine Sünden vergeben. Und das, was in deinem Leben kaputt war, hat er wiederhergestellt oder stellt Stück für Stück her. Halte an Gottes Werke in deinem Leben. Was Gott an uns gegeben und was er uns geschenkt hat, das soll es bewahren. Normalerweise im Leben ist es so, was du einmal gelernt hast, das kannst du. Wenn du einmal Radfahren gelernt hast, dann kannst du Radfahren. Es sei denn, du übst nicht mehr. Oder wenn du Schwimmen gelernt hast, wenn du Schreiben gelernt hast, dann kannst du es. Oder Sprechen gelernt hast, oder was weiß ich, das kannst du. Und deshalb, was Gott dir einmal gegeben hat, musst du bewahren. In einem feinen, guten Herzen. Die Maria war eine ganz tolle Frau. Alles, was die Hirten erzählten, das bewahrte sie in einem feinen Herzen. Sie hat es wirklich darüber nachgedacht. Sie hat das bewegt in ihrem Herzen. Sie ging nicht hausieren. Leute, sie ging nicht zu den Nachbarn. Habt ihr gehört, mein Sohn ist der Messias? Niemand hat groß in Nazareth erfahren, dass Jesus der große Messias ist. Maria hat es in ihrem Herzen bewahrt. Und ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria. Maria hat erst das alles erzählt, was da los mit Jesus gewesen ist, erst nachdem er im Himmel war. Und dann dem Lukas, und der Lukas hat es ganz schön aufgeschrieben, was die Maria alles erlebte. Stell dir mal vor, die Maria hätte öffentlich erzählt, wisst ihr, wie ich schwanger geworden bin, meine Schwangerschaft? Der Heilige Geist ist gekommen. Die Leute hätten die für verrückt erklärt. Und niemand hätte für ernst genommen. Du hast Unzucht getrieben, womöglich, oder sonst was. Man hätte ihr alles Mögliche unterstellt. Weißt du, ungläubige Menschen können geistliche Dinge nicht verstehen. Deshalb, ein nicht wiedergeborener Mensch wird nichts vom Reich Gottes vernehmen. Auch manche Wiedergeborene sind schwer vom Begriff. Wenn sie den Heiligen Geist nicht haben, werden sie nicht begreifen, um was es wirklich geht. Wenn sie nicht gewachsen sind im Glauben. Erzähl einem kleinen Kind über Raumfahrt, Computertechnik und so weiter. Der hat keine Ahnung. Der sagt, das sind alles komische Sachen. Wird nicht verstehen. Aber wenn man reif ist, wenn man ein Insider ist, wenn man die Sache versteht und kennt und weiß, dann kommt man mit. Dann versteht man auch den anderen, warum er so ist und nicht anders. Also, was du einmal kannst, kannst du immer. Lass dir das nicht nehmen. Lass dir nicht ausreden. Halte, was du hast. Und durch Übung perfektionierst du die Sache, wertest du auf, das benutzt du, das hast du in deinem Leben. Also wenn du einmal etwas hast und du solltest zu der einen Gabe eine weitere Gabe bekommen und nicht noch die eine verlieren. Der eine, der mit seinen Gaben nicht gewuchert hat, der hat die verloren. Und alle anderen sind gesegnet worden. Paulus sagte in Apostelgeschichte 20, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das ist also für die Pastoren die Rede. Die müssen aufpassen. Auf sich selbst und auf die ganze Herde, auf die Gemeinde, wo die hinläuft und was da passiert und was sie machen und was sie treiben. Und also passt auf euch selbst und auf die ganze Herde auf, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, also zu Hirten, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also, bevor du auf andere aufpasst, musst du dich auf dich selber aufpassen. Wenn du auf dich selbst nicht aufpasst, brauchst du auf die anderen nicht aufpassen, hast keine Berechtigung und kein Recht. Also zuerst mal auf sich selbst aufpassen. Weißt du das? Die Kameras. Kameras passen auf andere auf, aber auf die passt niemand auf. Die werden gestohlen. Neulich habe ich gelesen, also einige Kameras sind geklaut worden. Die sollten aufpassen auf die anderen, aber auf sich selber können sie nicht aufpassen. Und so sind viele Christen Kameras-Christen. Die passen auf die anderen perfekt auf, zeichnen alles auf und nehmen alles mit. Registrieren alles und sie selber, die werden gestohlen. Weißt du, ein Baby kann nicht auf sich selbst aufpassen. Deshalb, wir sollen auf die Babys, auf die jungen Christen, Babychristen aufpassen. Aber ein Erwachsener, von dem erwartet man, dass er auf sich selber aufpasst. Was er redet. Was er tut und nicht tut. Denn in deine Spuren werden andere gehen. Wir sind ja Vorbilder für die anderen Leute. Also wir sollen auf unser Lebensstil aufpassen, wie wir leben, wie wir uns benehmen, was wir tun. Der Mensch ist auf sich selbst gestellt und er muss auf sich selbst aufpassen. Du bist von lauter Räubern umgeben. Warum? In meiner Bibel heißt es, der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Und Menschen, die nicht an Christus glauben, die wollen dich bestehlen. Die wollen dir deine Gotteskindschaft absprechen. Die wollen absprechen den Heiligen Geist. Das ist alles von unten, das ist alles vom Teufel. Das ist nicht wahr. Hör doch diese Geschichten an. Oder das ist alles Einbildung und Suggestion oder was sie dann alles noch erzählen. Weißt du, die wollen deinen Glauben dir ausreden. Deinen kindlichen Glauben. Behalte deinen kindlichen Glauben. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Also deinen kindlichen Glauben, nicht einen naiven, dummen Glauben, nein, einen kindlichen Glauben. Aber lieber Vater, Heiland, weißt du, wir sollen wieder zum Heiland Heiland sagen. Also pass auf die Leute, die um dich herum sind. Weißt du, als wahrer Gläubiger, und ich sage als wahrer Gläubiger, wenn du den Heiligen Geist hast, die Salbung in deinem Leben hast, das Wort Gottes kennst und dem Wort Gottes vertraust, dann brauchst du keine große Vormünder und Vorbete und Vorsänger. Weißt du, das kannst du selber machen. Ihr habt die Salbung und die Salbung wird euch alles lehren. Du musst darauf achten, dass du die Salbung hast, dass du unter der Gnade Gottes bist. Weißt du, achte auf deine Diebe. Und die Diebe, die kommen nicht wie mit einem Etikett oder so wie auf dem Revier. Ich bin ein Dieb. Weißt du, der schmeichelt und schmiert und schleimt, so ein Dieb, und erzählt dir und so weiter, versucht Aufmerksamkeit herauszufinden. Wann hast du Geburtstag? So haben die Kommunisten gerne gearbeitet, um sich jemand anzulegen. Also, wann haben sie Geburtstag? Weißt du, die wollen Freundschaft, lieber Freundschaft. Diebe kommen, schmeicheln rein und die sind plötzlich drin. Denn draußen können sie nicht stehlen. Aber sobald sie mehr von dir wissen, deshalb, du sollst nicht so viel von dir preisgeben. Du solltest viel mehr Geheimnisse für dich bewahren, zwischen dir und Gott. Nicht, was du erlebst. Der Apostel Paulus war bis im dritten Himmel entrückt, hat unaussprechliche Dinge gesehen, aber der hat nicht gleich am nächsten Tag erzählt, Geschwister, ich war im Himmel. Und ich habe große und gewaltige Dinge gesehen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Nein, erst 14 Jahre später schreibt er, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich war. Er redet nicht einmal groß von sich. Er sagt, aber ich sah unaussprechliche Dinge. Das meiste, was Gott dir gibt, ist dir nur dir allein gegeben. Deine Träume. Deine Träume sind für dich. Die sind nicht für die anderen. Die meisten Leute denken, ja, Pastor, ich habe von dir geträumt heute Nacht. Gut. Aber was habe ich gemacht? Ich habe nicht gespürt, dass du von mir geträumt hast. Nein, der Traum ist für dich. Die Träume meinen dich, auch wenn der Pastor dir im Traum erscheint. Du solltest vielleicht der Pastor sein. Und du solltest das Leben leben. Und was du da geträumt hast und was gesehen hast. Die Diebe, der Teufel versteht sich einzuschleichen und kommt sehr fromm und kommt sehr religiös. Du kannst dich nicht mit jedem Menschen einlassen. Deshalb pass auf, mit wem du dich einlässt. Ich predige das volle Evangelium hier, ob es einem passt oder nicht. Weißt du, wir sollen alle Menschen lieben, aber wir sollen uns nicht allen Menschen anvertrauen. Pass auf, wem du dich anvertraust. Wer nicht auf sich selbst aufpasst, der muss nachher bitter und teures Lehrgeld bezahlen. Und manche wundern sich, warum habe ich so viele Schwierigkeiten? Ja, weil du nicht aufgepasst hast auf Menschen, die waren so freundlich und nett zu dir, die haben dir geholfen vielleicht und dir irgendwie was vermittelt, aber die haben dich ausgenutzt. Du musst deine Zeit selbst in die Hand nehmen und selbst auf deine Zeit aufpassen. Es gibt so viele Zeiträuber. Heutzutage gibt es so viele Zeiträuber. Achte auf deine Zeit, denn du musst für jede Minute Gott Rechenschaft ablegen. Halte fest an deinem Glauben. Halte fest an deiner Überzeugung. Also das, was du erkannt hast, das, was dir groß geworden ist, was der Herr dir offenbart hat, halte es fest. Das ist mein Erbe. Halte an deinen Erfahrungen fest. Und je weniger die Leute über dich Bescheid wissen, desto weniger können die dich angreifen. Deshalb ist Spionage in der Welt draußen populär. Man spioniert den anderen, wo sind seine Schwachstellen. Der Teufel ist nur an deiner Schwachstelle interessiert. Jeder muss für sich selbst sorgen, dass er selbst weiterkommt. Für dich an deinem Glück, und ich muss dir ehrlich sagen, an deinem Glück ist kein Mensch interessiert. Das musst du selber tun. Du musst dich für dich selber kümmern. Niemand ist an dein Glück interessiert, der liebe Gott auf der einen Seite, aber sonst hier auf dieser Welt. Jeder muss für sich selbst sorgen. Habt Acht auf euch selbst. Du musst darauf achten, dass du selbst gesund bleibst, dass du fröhlich bleibst, dass du lustig bleibst, dass du Freude hast am Leben, dass dir die Freude nicht vergehlt wird. Du musst dafür sorgen, dass Gott mit dir ist. Du musst dafür sorgen, ist Gott noch mit mir? Du musst dafür sorgen, dass du mit Gott verbunden bleibst. Du musst dafür sorgen, dass du den Überblick behältst. Weißt du, der Teufel versucht dich so gerne in Finsternis und Dunkelheit irgendwie bringen, dass du den Überblick verlierst. Da redet er von der Seite, von der Seite. Du kannst nicht allen Leuten gleich antworten und recht machen. Und du solltest nur Gott recht machen. Denn du kannst nicht der ganzen Welt recht machen. Du musst mit Gott übereinstimmen. Und du musst aufpassen, dass der Teufel nicht irgendein Keil zwischen dir und dem Vater im Himmel, zwischen dir und deinem Bruder und Schwester eintreibt. Und das tut er. Weißt du, da, durch blödes Geschwätz, hast du schon gehört, hast du es gesehen, was die da machen? Du musst selbst auf dich aufpassen. Jeder muss für sich selbst vor Gott stehen eines Tages und Rechenschaft ablegen. Jeder muss selbst für sein Heil sorgen. Du musst nachher sorgen, wo werde ich wohnen in der Ewigkeit, wo werde ich sein? Du musst selbst dafür sorgen, dass du dein Ziel erreichst. Dass du nicht verführt wirst, dass du nicht vom Weg abkommst, dass du bei deiner Berufung bleibst. Ja, weißt du überhaupt, was deine Berufung ist? Halte dich fest an deiner Berufung. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben, haben die Apostel gesagt. Sie haben sich an ihrer Berufung gehalten, auch wenn sie Schläge bekommen haben, auch wenn sie unten durch mussten, auch wenn sie verachtet wurden. Sie haben sich an ihrer Berufung festgehalten. Das ist meine Aufgabe. Weißt du, der Teufel möchte dich immer entmutigen. Und das ist halte, was du hast. Der Teufel ist ein professioneller Entmutiger. Und du musst dafür sorgen, dass Jesus mit der Mittelpunkt in deinem Leben bleibt. Du musst es dafür sorgen, dass du immer unter der Salbung bist, dass Gott mit dir ist und dass du die Gnade nicht verspielst und dass der Herr dich gebraucht und dich segnet und durch dich fließt. Weißt du, Jesus hat etwas in diese Welt gebracht und er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie schnell und wie leicht versucht uns der Teufel so im Ruhestand zu versetzen. Ja, dich zu entspannen, als du weißt, jetzt machen wir ein Sabbatjahr, Geschwister. Nein, Gott will, dass wir aktiv sind. Jesus sagt, ich habe bis hierher gewirkt und ihr sollt jetzt weiterarbeiten und weiter wirken. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Wir müssen die gute Nachricht weiter predigen, das ist unser Auftrag. Und wir müssen aufpassen, dass der Teufel uns nicht von unserer Berufung abbringt. Dass wir aufhören zu missionieren, dass wir aufhören, Menschen einzuladen zu Gottes Reich, dass wir den Menschen nicht mehr dienen, dass wir nur noch uns selbst so beweihräuchern und dass wir im eigenen Saft schmoren. Das passiert so schnell und so leicht. Och, es ist so gut, Herr, lasst uns Hütten bauen. Und der Herr bringt uns wieder runter auf den Teppich. Weißt du, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht versündigen. Dass wir nicht gegen Gott arbeiten, statt wir denken, wir arbeiten für Gott. Aber viele, die denken, dass sie für Gott arbeiten, arbeiten gegen Gott letztendlich. Und merken das nicht einmal. Denk nur an Saul von Tarsus, als er noch ein Jude war. Und den hohen Priestern diente. Der dachte, ich diene Gott und dem Gesetz unserer Väter. Und hat die Christen umgebracht und die Christen zur Lästerung gezwungen. Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Haben wir diese Sendung noch in unserem Leben? Spüren wir, wir sind noch auf dem Weg, wir dienen, wir arbeiten noch für den Herrn. Wir sind noch Gesandte Gottes. Wir sind noch die, die Gott gebraucht, die Gott benutzt, auch wenn es vielleicht in kleinen Bereichen. Glaub nicht, dass Gott dich in großen Dingen benutzt, wenn er dich nicht in kleine Dinge benutzen kann. Zuerst in kleinen Dingen. Treu in kleinen Dingen sein. Wir haben einen Auftrag, Licht und Salz zu sein. Christen sind manchmal bissig. Salz. Versuch mal, in eine Wunde Salz zu streuen. Da wirst du gesund. Jesus hat seinen Jüngern seinen Heiligen Geist gegeben und er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und wem ihr Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wir haben einen Auftrag, die Wirkung des Heiligen Geistes fortzusetzen. Und die eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Sünden aufzudecken und Sünden zuzudecken. Und wir sollen Sünden vergeben. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Und der Heilige Geist zeigt die Sünden, zeigt die Fehler und wir müssen lernen zu vergeben. Das war auch eine Sünde. Und deshalb großzügig sein und die Sünden vergeben. Das ist unsere Sendung. Sind wir noch immer noch groß in der Vergebung? Uns sollen die Leute alle vergeben. Aber wie ist es mit dir, mit der Vergebung? Alles, was Jesus hat und ist und so weiter, hat er durch den Heiligen Geist auf die Jünger übertragen. Nehmt hin den Heiligen Geist und macht meine Arbeit weiter. Halte, was du hast. Deine Berufung. Guck mal, Judas hat seine Berufung verspielt. Da musste ein Matthias an seine Stelle treten. Oder später vielleicht auch der Apostel Paulus. Aber er hat verspielt die Gnade. Er dachte, dass der Herr wird sich schon behaupten, der Herr wird schon sich beweisen als der Messias und er wird sich nicht sich fangen lassen und er wird sich nicht kreuzigen lassen. Er hat so leicht gedacht, aber er hat falsch gedacht. Derselbe Geist, der auf Jesus kam und während seines ganzen Erdenslebens auf ihn wirkte oder durch ihn wirkte und auf ihn blieb, derselbe Geist, überleg mal, stell dir mal vor, lass es auf deine Zunge zergehen, derselbe Geist, der in Jesus war, in Jesus wirkte, wirkt in dir und in mir. Kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? Der Geist, derselbe Geist, kein anderer Geist, derselbe Geist, der Jesus befähigte, befähigt auch dich. In dem Maße, wie du dich hingibst. Es hängt an deiner Hingabe. Deshalb halte an deiner Hingabe. Verlier dich in Gott. Ganz einfach. Derselbe Geist, der Jesus trieb, denn der Geist, der der Apostel damals trieb, weißt du, derselbe Geist ist heute in der Gemeinde Jesu. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Halte dich an der Gegenwart Gottes und an der Gegenwart Jesu. Du behältst am meisten, denn jetzt pass auf, halte, was du hast. Wie mache ich das? Wie kann ich halten, Herr? Zeig mir es. Und ich sage dir ein Geheimnis. Du behältst am allermeisten, wenn du weitergibst. Wenn du weitergibst. Wenn du weitergibst. Die Liebe Gottes weitergibst. Die Gnade weitergibst. Das Evangelium weitergibst. Den Segen weitergibst. Den Frieden, den Gott dir gegeben hat, weitergibst. Je mehr du weitergibst, desto mehr wirkt Gott in deinem Leben. Das Geheimnis des neutestamentlichen Lebens ist weitergeben. Und du behältst für alle Ewigkeit, wenn du weitergibst. Durch deinen gelebten Glauben, du gibst weiter. An deinem Platz, wo du stehst, da veränderst du die Welt und so weiter. Das, was wir heute geben, was wir heute tun, das wird unser Morgen bestimmen, unsere Ewigkeit bestimmen. Unsere Treue, unsere heutige Treue. Weißt du, du bist vielleicht im Kleinen treu und du sagst, was ist das? Aber Gott testet dich. Bist du in diesen kleinen Dingen treu? Ja, ich habe nur ein Talent, lieber Gott. Ich kann nur fröhlich gucken, nett lachen, schmunzeln. Ich kann gar nicht groß. Weißt du, jeder kann etwas und jeder kann ein Segen sein. Der muss nur anfangen, Segen zu werden. Und unser Anliegen sollte sein, lieber Gott, mach mich zum Segen. Sei treu in dem, was Gott dir anvertraut hat. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel verlangt. Der muss auch viel halten. Der ist für viel verantwortlich. So, guck mal, ein Chef, der für 30.000 Leute verantwortlich ist, der ist für 30.000 Familien verantwortlich und noch mehr. Verstehst? Und du bist vielleicht nur gerade für dich verantwortlich als Einzelner. Das, deine Verantwortung ist nicht so groß. Aber sei verantwortlich für dich selbst wenigstens. Wenn du nicht für 30.000 verantwortlich sein kannst. Indem du das Anvertrauste immer wieder neu aktualisierst, vertiefst, immer wieder neu betonst und Gott dafür dankst, dass er dir gegeben hat. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien in einem Gottesdienst bei ganz armen Leuten, unter Tito noch damals, im Untergrund, wenn du in so einem Gottesdienst, und da nimmt der Vater ein Glas und sagt, Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und er hat nur ein Glas für seine ganze Familie und das wird rumgereicht, das Wasser. Und dann ein bisschen Speck, eine Essiggurke, und ein bisschen Brot. Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und unsere Tische sind gedeckt. Die Kühlschränke sind voll. Weißt du, wir haben Grund zum Danken. Sehr viel Grund zum Danken. Wir haben einen Sozialstaat. Wir haben Grund zum Danken. Weißt du, fang an zu danken. Für das, was du hast. Nicht für das, was du nicht hast. Ich komme nachher noch mit dem Danken noch auf einen anderen Punkt zu sprechen. Aber zuerst mal danke für das, was du hast. Halte, was du hast. Durchs Danken zementierst du deinen Besitz. Durchs Danken. Und Danken ist nichts anderes. Du gibst wieder das, was Gott dir gegeben hat, zurück im geistlichen Bereich, im geistigen Bereich. Festige also deinen Glauben, indem du dankst, indem du Gott preist und Gott lobst. Einfach Gott preisen für seine Güte. Man kann Gott überall erleben, auch in der Wüste. Weißt du, Gott ist überall erfahrbar. Auch in der Wüste erleben die Menschen große Dinge mit dem Herrn. Du musst nicht immer gleich im Paradies sein und sagen, Halleluja. In der Wüste entdeckt man wieder den Wert, das, was man hat und so weiter, was das Leben wirklich ausmacht, was das Wesentliche am Leben ist. In der Wüste braucht man Glauben, aber Gott schenkt den Glauben. Halte, was du hast. Dieses bisschen, diese Kleinigkeit, achte auf deine Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten sind in unserem Leben so wichtig, Geschwister, die Kleinigkeiten. Früher gab es, ich habe so einen Volkswagen gehabt und da so einen Verteiler gehabt, also Stromverteiler für die Zündkerzen. Und ich habe immer so ab und zu mal gab es Unterbrechungen und ab und zu mal blieb er stehen. Da musste man diesen Unterbrecher rauspusten. Und da könnte manchmal, wenn man staubige Straßen gefahren ist, ein Sandkorn reinkommen. Und vielleicht kommt in so einen Verteiler deines Lebens Sandkorn rein. Dass du enttäuscht bist von den Menschen, dass sie dich ausgenutzt haben. Und irgendwie, du hast Gott gedient, bist über eine staubige Straße gegangen und da ist ein Staubkorn reingekommen. Und da muss wieder der Wind des Heiligen Geistes durchpusten und dann geht wieder die Maschine. Weißt du, du solltest festhalten an deinen Überzeugungen. Bleibe bei deiner Überzeugung. Die Bibel sagt, das, was du gelernt hast als Kind, zu Timotheus schreibt, sagt Paulus, was du gelernt hast von deiner Mutter, von deiner Großmutter, das behalte. Und du hast Gottesfurcht gelernt. Halte an der Gottesfurcht. Viele Menschen, weißt du, in manchen Religionen, ich denke nur in der katholischen Kirche, da ist die Gottesfurcht groß, das, was die Protestanten nicht haben. Die Protestanten machen keinen Knicks mehr vor dem Herrn. Die verbeugen sich nicht mehr vor dem Herrn. Die haben es nicht mehr nötig, sich hinzuknien oder so und so weiter. Weißt du, Gottesfurcht, wir können von anderen Religionen, Konfessionen einiges lernen. Ach Gott, das ist katholisch. Wir sind ja freikirchlich oder Protestanten. Nein, die Protestanten haben etwas, sie haben das Wort. Da können die Katholiken wieder was lernen. So, halte, was du hast. Du hast eine Spezialität bekommen in deinem Leben. Was Jesus bei dir angefangen hat, halt es fest. Lass dich nicht verunsichern. Ach, das ist im Fleisch oder das ist menschlich. Weißt du, du musst es ganz klein anfangen, von der Pike auf. Und Gottes Werk wird fortgesetzt durch den Heiligen Geist mehr und mehr, je mehr du den Heiligen Geist erlaubst, an deinem Leben zu wirken. Gottes Werk ist immer, auch wenn es eine Kleinigkeit, in sich immer abgeschlossen. Immer in sich abgeschlossen. Paulus sagt, als er betet, oh Gott, hilf mir, steh mir bei und so weiter. Und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Du musst lernen, an der Gnade festzuhalten. Ja, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Gnade ist so wichtig, Geschwister. Ich bin einer, der die Gnade fand. O seliger Tag, haben wir vorhin gesungen, als Jesus in mein Leben kam. Halte an der Gnade fest. Lebe von der Gnade. Du musst nichts was leisten, was beweisen dem lieben Gott. Der weiß sowieso, dass du nichts weißt und nichts kannst. Weißt du, was wollen wir Gott groß beweisen mit unseren fleischlichen, menschlichen, irdischen, vergänglichen Bemühungen? Er weiß es, was für ein Gebilde wir sind. Und deshalb, lass dir an meiner Gnade genügen. Seine Gnade beinhaltet alles, was du brauchst. Halte dich an der Gnade fest. Weißt du, du hast es im Glauben empfangen, die Gnade. Und du musst die Gnade auch im Glauben festhalten. Der Herr hat es angefangen und der Herr wird es auch vollenden. Ich muss mich nicht groß anstrengen. Gewiss, ich muss befleißigen. Weißt du, das ist so paradox, so widersprüchlich manchmal. Weißt du, auf der einen Seite, ich hab's und dann muss ich doch allen Fleiß dran setzen, dass ich doch das bekomme. Lass uns es lernen, lass uns begreifen. Im Glauben festhalten. Festhalten an der Gnade. Weißt du, mir gefällt das Bild von dem Teich Bethesda, wo der Mann da sich bei Jesus beschwert, der liegt schon 38 Jahre und sagt, als Jesus vor ihm steht, was kann ich für dich tun, was willst du? Und dann jammert er und sagt, ich habe keinen Menschen. Und immer wenn das Wasser sich bewegt, springt ein anderer rein vor mir. Hier in dieser Geschichte stecken einige große Wahrheiten, die ich hier zu meinem Thema mitverwenden möchte. Halte, was du hast. Weißt du, der Mann hat sich so viel mit was beschäftigt, 38 Jahre krank. Hat sich die ganze Zeit mit der Krankheit beschäftigt. Und man kann sich 38 Jahre, sein Leben lang, sich mit der Krankheit beschäftigen. Und dann war er immer zu langsam, weil er sich zu viel überlegt hat. Weißt du, wenn Gott was tut, wenn Gott was wirkt, dann musst du ganz schnell sein. Und sie verließen ihre Netze und sie folgten ihm. Die haben nicht zweimal überlegt, ja, wir müssen den Vater noch fragen und ich muss noch meinen Urgroßvater noch fragen. Nein, die verließen sofort die Netze und folgten ihm nach. Dieser Mann, der war zu langsam. Andere sprangen vor ihm rein. Weißt du, immer wenn es um Heilung ging, weißt du, er hat nicht gelernt, sie durchzusetzen. Weg, 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 ich fliege schon so lange hier, ich will auch ins Wasser. Und er verpasste immer. Und es gibt Menschen, die halten sich zu viel an Menschen auf. Ja, weißt du, der hat nötiger, vielleicht hat er nur ein Bein und so weiter, der hat es nötiger. Weißt du, wenn es um unsere Seligkeit, um unser Heil geht, wir sollen alles dran setzen. Da darf man nicht spielen und irgendwie human sein oder sich so lange überlegen. Andere springen vor uns rein. Und hier, was macht Jesus? Jesus bricht ein Tabu, er heilt am Sabbat. An diesem Tag, am Sabbat heilt er. Und dann sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann geht er aus der Halle raus und dann gucken einige Priester und Juden und Pharisäer und sagen, was machst du? Ja, der Herr hat mir gesagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jesus zeigt ihm, stör dich nicht an den anderen. Halte, was du hast, stör dich nicht an Leute, die kritisieren, die nörgeln, die nicht zufrieden sind, die Pharisäer sind, stör dich nicht an den Juden, die nach dem Gesetz immer leben. Das darf man nicht am Sabbat oder am Sonntag. Lass dich nicht abhalten von anderen. Der hat sich immer abhalten lassen, 38 Jahre lang. Der hätte schon vorher geheilt werden können, nach einem Jahr schon. Jesus zeigte ihm, leg dich nicht ins Bett wegen den anderen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Stell dir mal vor, jetzt kommt so Rabbiner und sagt, was machst du am Sabbat? Leg dich hin. Du bist doch kein Hund. Fuß. Du bist ein Mensch von Gott berufen. Du hast einen Auftrag. Und wenn Jesus dir sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause, dann geh und renn nach Hause und lass dich nicht von irgendeinem Pharisäer dich aufhalten. Glaube nicht den anderen, sondern glaube der inneren Stimme, glaub dem Heiligen Geist, glaub dem Wort Gottes. Glaub dem, was Gott dich gesagt hat. Höre nicht so viel auf die anderen. Das ist ganz arg wichtig. Was dich aufhalten würde und ständig aufhält, immer auf die anderen hören. Jesus hat die Tabus gebrochen, damit der Mann endlich glauben kann am Sabbat. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Da wusste, da muss da Spießruten laufen. Und Jesus warnte den Mann, liest Johannes 5, Vers 2 und folgende Verse. Er warnte ihn, wenn du nicht aufpasst, lieber Mann, wenn du nicht aufpasst, wenn du wieder sündigst, und sündigen heißt nicht, dass du irgendwas Dummes machst, nein, sündigen ist, wenn du Gott nicht gehorchst. Pass auf, sündige nicht, damit dir noch was Schlimmeres passiert. Stehst du gar nicht mehr auf. Also, nimm dein Bett und geh nach Hause und höre nicht auf das Gesindel links und rechts, was die da sagen. Jesus heilt Sünder und er weiß, wie schwer es ist, einen Sünder zu retten. Er weiß es. Und er weiß, der Sünder muss die Sünde lassen. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Halte dich an deine Gerechtigkeit. Halte dich an dem, was Gott in dir getan hat. Sind dir deine Sünden wirklich vergeben? Weißt du das wirklich? Bist du wirklich überzeugt? Wer kann das überhaupt wissen? Wer kann überhaupt Sünden einem vergeben? Du siehst die Diskussion, in dem damals bei den Pharisäern gang und gäbe war. Wer kann Sünden vergeben? Wenn der Heiland dir deine Sünden vergeben hat und du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, mir sind meine Sünden vergeben, dann sagst Halleluja und sag nach mir die Sintflut. Mich interessiert nicht, was ihr da sagt. Ich weiß vom Heiligen Geist, ich weiß von der Bibel her, ich weiß, ja, im Traum hat Gott mir sogar gesagt, mir sind meine Sünden vergeben. Warum soll ich jetzt zweifeln? Das, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Verstehst? Nachts sehen alle Katzen grau. Bezweifle nicht in der Dunkelheit. Du hast es im Licht geschaut. Du warst in der Gegenwart Gottes. Du hast gebetet. Du hast es vom Herrn empfangen. Und jetzt kommen Schwierigkeiten. Da stehst du es durch und du hältst es durch. Halte, was du hast. Halte deine Heiligkeit. Ich bin ein Heiliger, ich bin ein Gerechter vor Gott. Gott hat mich gerecht gemacht. Halte dich an deine Berufung, halte dich an deine Gradlinigkeit. Ich gehe meinen Weg, ob es euch passt oder nicht passt. Natürlich, für manche brutal, das können Christen das wirklich sein. Ja, Christen müssen geradeaus gehen. Die müssen gradlinig leben. Die werden immer schwach und kommen vom Kurs ab und zu mal ab. Und der Herr korrigiert sie, dass sie wieder auf den Weg kommen. Die ersten Christen lebten wie Jesus, sprachen wie Jesus, dachten wie Jesus, beteten wie Jesus, predigten wie Jesus. Sie gingen den Jesusweg und sie wurden plötzlich Christen genannt. Christus in Kleinformat. Egal, was die Juden da erzählten und was sie für Lügen über Jesus verbreiteten, sie benahmen sich wie Jesus. Halte daran. Und sie hatten die gleichen Resultate, die Jesus auch hatte. Sie wirkten apostolisch. Die ersten Christen ließen sich nicht umstimmen, auch wenn man sie auspeitschte. Sie hielten fest. Weißt du, sie kamen nach Hause nach einer Predigt oder nach einer Heilung, als der Lahme dort geheilt wurde in Jerusalem am Tempel, kamen sie nach Hause, wurden ausgepeitscht, der Rücken blutete und dann haben sie gebetet. Und weißt du, wenn du betest, der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist macht dich wieder stabil. Der Heilige Geist macht dich fest. Sie sagt, oh, ich bete. Und dann haben sie so stark gebetet, dass die Wände wackelten. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und am nächsten Tag steht Petrus und Johannes wieder auf dem Marktplatz und predigen. Du siehst, das ist haltet, was ihr habt. Du kannst von dir aus und von uns Menschen können wir nichts halten. Erst weil der Heilige Geist in uns kommt, dann sind wir wieder mutig, dann sind wir wieder kühn, dann sind wir wieder tapfer, dann sind wir wieder entschlossen. Du brauchst die Salbung des Heiligen Geistes nach Rückschlägen oder solchen Schlägen, Peitschenhiebe oder Bedrohung. Sag nichts mehr in dem Namen Jesus. Nein, die fangen von Jesus zu reden und hören nicht mehr auf. Erfüllen ganz Jerusalem damit. Sie sind den Weg gerade ausgegangen. Sie haben sich nicht irgendwie aufhalten lassen von irgendwelche fromme Gerede. Weißt du, lasst uns Moses gehorchen und die Gebote halten und was weiß ich, Satzungen unserer Alten. Wenn du Gottes Gebote hältst, erkennst du ganz schnell, ich kann nicht mehr mit den Alten mitmachen. Ich muss jetzt einen neuen Weg gehen. Halte, was du hast. Bleib konsequent. Weißt du, versuch nicht den Religiösen zu gefallen, den Pharisäern zu gefallen, den Juden zu gefallen. Versuch Gott zu gefallen. Das ist das Allerwichtigste. Entweder gefällst du Gott oder du gefällst niemand. Halte, was du hast. Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, der wird auch die gleichen Werke tun, wie ich tue. Und sogar, ja, halte ich fest, schnall ich an. Und sogar noch größere als diese, denn ich gehe zum Vater. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun. Jesus hat Zeichen und Wunder getan. Und er hat bestimmt, dass die Gemeinde Zeichen und Wunder weiterwirkt. Und sogar noch größere Dinge tut. Stell dir mal vor. Größere Dinge als Jesus. Gibt's sowas? Ja, das gibt's. Jesus hat es gesagt. Wenn du die Gebote Gottes hältst und erfüllst, wird Gott durch dich wirken. Wie er durch Jesus gewirkt hat. Im selben Geist, in derselben Kraft. Halte, was du hast. Aber was hat die Kirche gemacht? Sie hat Rücksicht genommen. Auf die Menschen, auf die Heiden, auf die Juden, auf die Welt. Wir wollen ja niemand einen Anstoß geben, niemand verärgern. Und was hat die Kirche erlebt? Sie hat die Kraft Gottes verloren. Und schau die Kirche heute an, sie ist gescheitert. Sie hat sich überall angepasst. Nein, wir müssen unseren Weg geradeaus gehen, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Mir gefällt da die Frau in der Bibel, Matthäus 9, Vers 9 bis 22, die blutflüssige Frau. Weißt du, die Frau hat Tabus gebrochen. Wenn du Gott erleben willst, wenn du Gott begegnen willst, wenn du Durchbrüche in deinem Leben haben möchtest, du musst Tabus brechen. Menschliche Tabus. Das darf man nicht. Eine Frau darf nicht sich unter Männer mischen. Bei den Juden, heute noch immer so. Eine Frau darf nicht mit einem Juden allein oder mit einem Rabbiner auf der Straße allein gesehen werden, dass er mit ihr spricht oder sie mit ihm. Und so weiter. Und hier ist Jesus mit seinen Jüngern und so weiter. Und dann kommt diese Frau. Und ich sagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Ich werde gesund. Und sie blieb bei ihrer Entscheidung. Und sie durchbrach diesen Sexismus, diese Männerwelt. Sie durchbrach und sie berührte Jesus an seiner Quaste. Und eine Kraft ging aus, wurde gesund. Aber sie brach durch. Feige bekommen nichts von Gott. Nur Mutige erreichen das Ziel. Sie kümmerte sich nicht, was die jüdischen Gesetze sagen oder was die dafür Vorschriften haben. Wichtig ist, ich möchte Jesus berühren. Wenn ich ihn berühren könnte, ich würde gesund werden. Dein Anliegen muss immer sein, ich möchte Jesus berühren. Ich möchte Jesus begegnen. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte mehr von Jesus. Und du wirst, da musst du dich nicht stören, was sagt die Gemeinde, was sagt der Pastor, was sagen die Leute, was sagen die Brüder, was sagen die Schwestern, was sagt die Gesellschaft. Lass es. Lass sie schwätzen, so viel sie wollen. Rede du. Und diese blutflüssige Frau, sie traute sich was. Halte, was du hast. Sie hat eine Vision gehabt, eine Eingebung gehabt, eine Idee gehabt. Wenn ich das schaffe, dann ist für mich alles möglich. Sie berührte Jesus und wurde geheilt. Warum? Weil sie Traditionen durchbrochen hat. Sie ist über den Schatten gesprungen. Sie hat etwas getan, was man normalerweise als Frau nicht tut. Sie ließ sich nicht abwimmeln. Weißt du, die Blinden da von Jericho gefallen mir auch. Mir gefallen die Leute in der Bibel, die von ihnen berichtet werden. Weißt du, die hören, Menschen gehen vorbei und dann fragen sie, was ist da los? Ja, Jesus kommt, Jesus von Nazareth, dieser große Heiler. Und dann schrien sie, Jesus von Nazareth, du Sohn Davids, erbarme dich mal unserer. Und dann kommen sogar die Frommen und sogar die Apostel, schreit nicht so. Und je mehr sie dämpften, desto lauter schrien sie, Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, erbarme dich unser. Die Nadel schlug aus. Verstehst? Aber sie hat weitergemacht. Die Blinden haben weitergemacht. Sie blieben bei ihrer Überzeugung. Und sie haben sich nicht aufhalten lassen. Weißt du, du hast ein Ding, eine Eingebung in deinem Herzen. Wenn ich das durchhalte, wenn ich durchbete, wenn ich so lange vor Gott bleibe, in der Gegenwart Gottes, wenn ich Gott suche, ich werde durchkommen. Aber dann kommt das alte Fleisch und dann versucht das Fleisch dich zu beschwichtigen und so weiter. Ach, weißt du, es genügt, wenn du einmal betest. Und nicht 7 Tage gleich. Halte, was du hast. Nach dem, was der Herr dir gegeben hat, was er dir beauftragt hat, was er in dir gewirkt hat. Halte, auch wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Du musst es in dir haben. Und dieses Senfkorn wird eine Explosion in deinem Leben bewirken. Rechne damit, dass Gott in deinem Leben wirkt, wenn ich könnte. Weißt du, das ist nichts Fleischliches, wenn ich könnte. Weißt du, die Bibel sagt, der verleugne sich selbst. Nach der Bekehrung, der wichtigste Akt in deinem Leben ist Selbstverleugnung. Der wichtigste Akt in deinem Leben ist nach der Bekehrung Selbstverleugnung. Der verleugne sich selbst. Wenn ich könnte über meinen Schatten springen. Pah. So. Und dann gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Und das, weißt du, das ist, wie du alles festhältst. Das, was Gott dir gegeben hat, ehre Gott. Nicht die Menschen. Also der Pastor oder der Heiler oder der Befreier hat mich befreit. Nein, Jesus hat gewirkt oder sonst niemand. Gib Gott die Ehre. Wir sind alles nur Diener. Wir sind alles nur Knechte. Wir sind nur Werkzeuge. Was kannst du mit dem Hammer da? Der Hammer kann nichts dafür. Wichtig ist, der den Hammer benutzt. Lebe nach deiner inneren Überzeugung und gib Gott einfach die Ehre. Freu dich deines Lebens, danke ihm für alles. Und das hält fest. Dank ihm für alles. Die Bibel sagt, Paulus schreibt in den Thessalonicher, danket alle Zeit für alles. Jawohl, danken. Weißt du, danken ist so wie ein Widerhaken. Hackt was fest. Du dankst und du hast es vielleicht noch gar nicht, aber du hackst es fest. Da ist was angebissen. Du musst nicht mehr hergeben für das, was du einmal gedankt hast. Ich sage dir eine Wahrheit, das ist meine Erkenntnis, was Gott mir offenbart hat. Wofür du einmal gedankt hast, das musst du nicht mehr hergeben. Das gehört dir. Denn du hast gesagt, Dankeschön, hast unterschrieben, hast empfangen. Du hast es quittiert. Danken ist nichts anderes als Quittung ausstellen. Du hast es empfangen. Danke. Und dann macht Gott aus allem das Beste, egal was es ist. Danke Gott, dass du den Glauben hast, dass du glauben kannst, dass er dir deine Sünden vergeben hat. Und je mehr du anfängst, über Sündenvergebung Gott zu danken, oder fang an, weißt du, ein Senfkorn muss die Kraft aus der Erde anziehen und dann explodiert es und dann passiert was. Und zuerst musst du so irgendwie ansaugen und danken ist so eine Methode, so ein Schlüssel, du saugst was an. Du dankst im Voraus unter Umständen. Du hast es noch nicht. Aber du dankst für den Heiligen Geist. Und jeder von uns hat den Heiligen Geist empfangen, als er wiedergeboren wurde. Jeder von uns. Und jetzt fang es an, für den Heiligen Geist zu danken, dass er so gut ist, dass er dich leitet, dass er dich beschützt, dass er dich vertritt. Danke. Das Danken verbindet dich mit dem Geber. Halte, was du hast. Danken macht dich habhaft. Du hältst über das Danken. Danken steigert und vermehrt deinen Besitz. Je mehr du dankst, in der Bibel heißt, wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Heils. Noch mehr. Je mehr du dankst, desto mehr bekommst du. Also ich erlebe das auch immer wieder, wenn Leute uns spenden und was geben, so aus dem Internet und zuschicken und ich kriege das mit, dann schicke ich ein Dankeschön. Und ich sage, im nächsten Monat schicken sie mehr Geld. Nein, das ist meine persönliche Erfahrung. Leute freuen sich, wenn man jemandem dankt. Es ist nicht schwer, Dankeschön zu sagen, aber du wirst noch mehr gesegnet, je mehr du dankst. Danken verbindet dich mit dem Geber und ruft den Geber auf den Plan. Ganz neu. Aktiviert den Geber. Danke macht dich glaubensfest. Danke, Herr, dass du mich führst, dass du mich leitest, dass du mit mir bist. Danke. Danke, Gott. Weißt du, Danke nimmt dir alle Verlustängste. Während du einmal Gott gedankt hast, brauchst du keine Angst haben, ich werde das verlieren. Denn Gott wird darüber wachen, dass du das nicht verlierst. Es ist ja von ihm gegeben worden. Du hast es aus seinen Händen genommen und du hast von ihm empfangen. Und da kann der Teufel sich nicht wagen ran. Da wacht der Herr darüber. Danke Gott für deine Arbeit. Ich werde jetzt weltlich, menschlich. Danke Gott für deine Arbeit. Auch wenn es Putzarbeit ist und Drecksarbeit ist. Danke Gott für deine Gemeinde. Danke Gott für deinen Glauben. Danke Gott für die Erfahrungen, die du gemacht hast. Auch wenn sie noch so klein sind und so belanglos sind. Jede Erfahrung ist so wichtig in unserem Leben. Und unser Leben besteht aus lauter kleinen Erfahrungen. Danke Gott für die Erkenntnisse. Morgens liest du die Bibel. Ach, das ist für mich wunderbar. Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass es in der Bibel steht. Ich habe jemanden, der ruft mich ein paar Mal am Tag sogar an. Bruder Matthäus, ich habe wieder eine schöne Stelle gefunden. Also freu dich. Ja, wieder. Ja, und so kannst du, je mehr du dich freust über eine Bibelstelle, desto mehr schließt Gott dir auf. Danke für deine Wohnung. Hast du Gott schon für deine Wohnung gedankt? Für deine Gesundheit. Auch wenn sie noch nicht vollkommen ist. Danke Gott für deine Gesundheit. Danke Gott für den Frieden, den du hast. Danke Gott für die Freiheit, dass wir hier sagen und tun und lassen können, was wir wollen. Verstehst du, dass wir Religionsfreiheit haben, Meinungsfreiheit haben? Ich danke Gott dafür. Stell dir mal vor, ich würde 200 Jahre später hätte ich gelebt. Da müsste das glauben, was der Kaiser glaubt. Aber hier habe ich Meinungsfreiheit. Und ich danke den Menschen, die dafür gekämpft haben, für die Freiheit und Religionsfreiheit. Und wir dürfen das nicht mehr zurückgeben. Wir dürfen nicht mehr uns beschneiden lassen und die Freiheit nehmen. Halte, was du hast. Danke Gott für deine Kraft. Danke Gott für deine offenen Türen, die du hier und da erlebst. Danken überwindet jeden Zweifel. Deshalb halte, was du hast. Halte. Danken macht dich zu einem positiven, optimistischen Menschen. Halte. Und danken ist so einfach. Die meisten Leute haben ihren Glaubensleben noch nicht mit dem Danken probiert. Die sollten mal ausprobieren. Und die werden Sieg haben auf der ganzen Linie, wenn sie anfangen zu danken. Die werden nicht resignieren und frustrieren und was sonst noch was. Du musst es nur tun. Danken muss man nur den Mund aufmachen. Danke, Vater. Aber eins darfst du nicht danken. Und ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Wie der Pharisäer. Verstehst? Danke Gott für dich. Nicht für die anderen. Die anderen sollen für sich danken. Verstehst du, es geht dich nichts an, was der Zöllner ist. Und ich danke dir. Weißt du, du erhebst dich über anderen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Danke Gott schon für den Himmel. Also, weißt du, das ist ein Geschenk, dass du glauben kannst, ich werde einmal bei Jesus im Himmel sein. Oh, Halleluja. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Nichts wird mehr dort sein. Danke Gott für das ewige Leben. Danke für die Erlösung. Danke, dass du erlöst bist und dass du eines Tages ganz erlöst wirst. Jetzt hast du nur die Anzahlung der Erlösung, aber eines Tages wirst du die volle Erlösung haben. Danke Gott für deine vollkommene Wiederherstellung und zwar in der Ewigkeit. Vieles werde ich hier nicht mehr erleben. Weißt du, vieles brauche ich auch nicht und ich wünsche auch gar nicht. Ich möchte nicht hier wiederhergestellt werden auf dieser Welt, sondern ich möchte einmal im Himmel wiederhergestellt. Was nützt es, wenn ich hier wieder mein ganzes Vermögen habe und dann kommen wieder die Diebe und klauen mir wieder? Oder kommt die Revolution? Verstehst du, und klaut mir wieder alles. Nein, ich brauche das nicht. Ich möchte meine Wiederherstellung in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, für immer und alle Zeit, wo kein Dieb, kein Rost und keine Motten hinkommen. Es wird dir alles gegeben werden, wiedergegeben werden. Weißt du, ich freue mich auf den Tag der Wiederherstellung. Weißt du, der Tag der Wiederherstellung wird großartig sein. Alles, was man dir und mir und uns geklaut hat, und du bist bestohlen worden. Du bist bestohlen worden von deinem Glück. Du bist bestohlen worden von deinem Leben. Man hat dir vieles im Leben verweigert, dir nicht gegönnt, dir geraubt, dir vieles vermasselt. Das meiste weißt du gar nicht, blickst gar nicht durch. Also da gibt es so viele Dinge in dieser Welt, was passiert, was du gar nicht erklären kannst. Danke Gott, dass eines Tages dein Original wieder vor dir steht und du im Original wieder einschlüpfen darfst, die Wahrheit erfahren wirst, was ist das Wahre? Wo komme ich her? Was bin ich? Also es ist gar nicht wichtig, was du hier auf dieser Erde bist. Ein frommer Jude da in der Schweiz hat behauptet, er ist ein hundertprozentiger Jude. Und da gibt es Bluttest, kostet 200 Euro, kannst, oder Schweizer Franken, kannst so einen Test machen. Und da hat sie einen Test gemacht, er, dieser hundertprozentige Jude, und ist rausgekommen, er stammt von den Wikinger ab. Das frustriert und glaubt nicht an diesen Test. Aber zuerst einmal, er ist hundertprozentiger Jude. Weißt du, und so viele behaupten, sie sind Juden und sind doch nicht Juden. Steht ja in der Bibel schon, in der Offenbarung sowas. Sie sagen, sie sind Juden und es kommt raus, dass sie aus der Synagoge Satan sind. Stell mal vor, Wikinger. Weißt du, deine wahre Identität kommt raus, wenn du die Wiederherstellung erlebst, weil Gott im Himmel bist. Kannst du 200 Euro sparen. Weißt du, du wirst wieder das, was Gott von dir wollte, wozu er dich geschaffen hat, was er im Original für dich geplant hatte. Halleluja. Weißt du, nicht als Hartz-IV-Empfänger oder Arbeitsloser oder Kranker oder Behinderter, du wirst wieder vollkommen wiederhergestellt werden. Ich habe bei mir in Stuttgart mal einen amerikanischen Pastor gehabt, der war tot, längere Zeit, war klinisch tot und kam zu sich. Und er war Pastor, Baptistenpastor gewesen. Und er hat erzählt, er ist im Himmel und er hat viele Geschwister gekannt, die durch seinen Dienst gegangen sind. Und dann war eine amerikanische Schwester, dort ist der Zahnarzt nicht so günstig wie bei uns, verstehst du, und nicht jeder kann sich leisten. Und sagt, Pastor, guck meine Zähne, meine weißen Zähne. Ein anderer, ein Kriegsveteran, dem ein Bein abgerissen wurde, der spielt Fußball und sagt, Pastor, schau, ich kann Fußball spielen. Wir bekommen alle unsere Glieder im Himmel wieder, die hier zerstört worden sind. Die Haare, die mir ausgefallen sind, die werde ich alle wiederkriegen. Was glaubst du an du, was ich für ein Wuschelkopf werde? Wir werden alles wiederbekommen. Gott hat, was glaubst du, warum steht es? Gott hat jedes Haar gezählt. Gott hat jedes Haar gezählt. Ach, das wird doch herrlich sein, wenn die Vollkommenheit kommt in die ganze Fülle. Halleluja, die ganze Fülle. Weißt du, das wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Niemand wird irgendwelchen Mangel haben. Du wirst dein Recht bekommen. Hier in dieser Welt kriegst du nicht Recht. Nur die Reichen können sich das Recht nicht leisten und erkämpfen und so weiter. Man arbeitet auch in Deutschland, dass so Hartz IV und so weiter nicht einfach klagen können mehr. Weißt du, man will sogar den armen Leuten das Klagen, dieses Armenrecht verweigern. Das soll abgeschafft werden. Stell dir mal vor, die Armen können sich nicht mehr wehren. Nur die Reichen können sich wehren, aber Gott wird den Armen Recht schaffen. Er wird denen Recht schaffen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht seine Auserwählten. Halleluja. Er wird Recht schaffen. Und die Reichen werden ganz dumm gucken. Schau dir die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Ich leide Pein. Warte mal, was mit so Bonzen alles passiert, die hier so herrliches Leben lebten und der Arme dahin gesiegt hat. Da kommt alles ans Licht. Ein herrlicher Tag, diese Wiederherstellung. Halt dich fest an Gottes Zusagen, an Gottes Verheißungen und gib es nicht auf. Weißt du, er hat dich nicht zum Leiden geschaffen. Er hat dich nicht zum Siechen geschaffen und er quält dich nicht und er hat dich nicht zum Jammern und Klagen geschaffen. Weißt du, dieses Erdenleben ist nur eine Vorbereitung für den Himmel. Vergiss es und halte dich daran fest. Ich lebe hier nur auf Durchgang. Ich bin hier nur unterwegs. Ich bin ja ein Pilger. Und die Pilger, die sollen wissen, wir sind hier nicht zu Hause. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Hier erlebst du die Grundausbildung und halte dich an dieser Grundausbildung. Behalte das, was du gelernt hast. Ich sag dir, behalte, was du gelernt hast. Du lernst jeden Tag was. Und der Alltag ist die Bibelschule. Dein Alltag, der Umgang, wo du bist und wo du dich bewegst. Die Lektionen, die du tagtäglich lernst, die Führung Gottes, die Fehler, die du machst. Du lernst am allermeisten aus deinen Fehlern. Halleluja. Amen. Einverstanden? Aus deinen Fehlern lernst du am allermeisten. Aus deinen Misserfolgen. Und deshalb, Gott arbeitet in deinem Leben. Gott wirkt in deinem Leben. Und das, was du gelernt hast jetzt, behalte es. Und vergiss es nicht. So viele Menschen vergessen, was sie gelernt haben, machen nochmals die gleiche Dummheit und zahlen nochmals Lehrgeld. Was du einmal bist, bist du für immer bei Gott. Oder soll es immer bleiben? Jesus ist für uns gemacht zur Vergebung der Sünden. Und halte dich daran, dass er dir die Sünden vergibt und er heilt alle deine Gebrechen. Und erst bei der Wiederherstellung vollkommen. Hier hast du manchen Bruch, manche Not und manches Elend in deinem Leben. Er vergibt und heilt dich. Beides gehört drin, beides ist drin in deinem Leben. Halte fest. Und so wie er dir deine Sünden vergibt, Bruder, Schwester, so kann er auch deine Gebrechen heilen. Genau so. Weißt du, bei deiner Sündenvergebung, das ist viel komplizierter. Da musst du dich anstrengen und Gott bitten, Herr, vergib mir meine Sünden. Und bist gar nicht sicher, sind dir deine Sünden vergeben oder nicht. Aber jetzt bist du Kind Gottes, jetzt bist du gerettet, jetzt hast du den Heiligen Geist. Jetzt kannst du ganz einfach glauben, jetzt kann er auch meine Gebrechen heilen. Meine Schwierigkeiten von mir nehmen, meine Probleme. Gebrechen ist nicht nur Krankheit, Gebrechen ist alles, was nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Denk ganz logisch, denk ganz praktisch, sei nicht so kompliziert. Errettung, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung und so weiter, alles ist durch einen und denselben Herrn passiert und passiert immer wieder. In demselben Namen, es ist dasselbe Werk, das Erlösungswerk, es geschieht im Glauben. Du kannst es nicht verstehen, musst es auch nicht verstehen, brauchst es nicht, du musst es nur geschehen lassen an dir. Einfach geschehen lassen. Der Gott, der die Natur erschuf, dieser Gott hat seinen Geist gesandt, hat seinen Sohn gesandt, hat sein Wort gesandt. Halte fest. Halte fest. Auch wenn die Dinge ganz verschieden liegen und ganz anders sind, aber sie verfolgen ein und dasselbe Ziel. Ein und denselben Zweck. Sie verfolgen ein und denselben Zweck. Halte fest. Gott arbeitet an mir. Halleluja. Gott führt mich. Gott segnet mich. Ob die anderen es verstehen ist oder nicht, ist egal. Jeder, der von Gott berührt wird, beginnt automatisch Gott zu dienen. Jeder. Wenn er von Gott berührt wird, wenn du Gott näher kommst, wenn du die Salbung Gottes spürst, fängst an zu dienen. Ich denke nur an die Schwiegermutter von Petrus. Der hat Fieber gehabt, warum auch immer, ich weiß es nicht, ist egal. Aber sie hat Fieber gekriegt und ein ganz hohes Fieber, sie konnte gar nichts mehr tun. Und Jesus berührte sie und sie diente plötzlich. Sie diente, sie arbeitete wieder, sie stand auf, sie funktionierte wieder. Menschen, die Gott berühren und Gott danken, die behalten ihre Heilung. Menschen, die Gott dienen, die behalten ihre Heilung. Wenn du deine Heilung, deinen Segen, deinen Sieg, deine Salbung behalten möchtest, fang an, Gott zu dienen. Tu was. Also ich wäre nie Christ in dieser Art und Weise geworden und geblieben, wenn ich nicht angefangen hätte, gleich zu dienen. Mir hat niemand gesagt, Johannes, du musst irgendwas tun. Aber ich habe irgendwie gespürt, ich kann doch nicht sitzen, nur träumen und nur fantasieren von Himmel und Gott und Welt und Teufel. Ich muss was tun. Und dann habe ich Traktate bestellt und die habe ich verteilt, einfach weitergegeben. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater, dass ich mir so groß geworden, als ich das in der Bibel las, habe ich gedacht, das musst du machen. Sprechen kann ich nicht. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte nicht Deutsch. Ich konnte meine Muttersprache und Russisch ein bisschen und sonst noch was, aber ich konnte nicht Deutsch. Und wie willst du predigen und erzählen? Aber ich konnte so einen Zettel geben und ich konnte über meinen Schatten springen und ich konnte sagen, lesen Sie nach, hier steht's. Und das erübrigt jeden Kommentar. Du musst keine großen Kommentare abgeben. Weißt du, manche Leute denken, ich muss groß erklären, den ganzen Heilsweg von Adam bis zur Himmelfahrt. Aber sie fingen an zu dienen. Die Schwiegermutter fing an zu dienen. Oder die 10 Aussätzigen, sie gingen hin und sie zeigten sich dem Priester. Sie taten, was Jesus befohlen hatte. Und sie wurden gesund. Sie taten, was er ihnen gesagt hat. Aber die 9 haben ihre Heilung nicht behalten. Nur der eine, der zurückkam und dankte. Und deshalb, ich sage, Geschwister, so wichtig das Danken. Du behältst deine Heilung, dein Segen, egal was es ist. Du behältst, wenn du anfängst zu danken. Und deshalb, sei gesund. Von den anderen weiß ich nicht, was mit denen passiert ist. Die sind wieder zu der Kolonie zurückgegangen, in die Leprastation. Es ist eine große Wahrheit. Einer von 10 hört und versteht Gottes Worte und tut Gottes Worte und behält die Heilung und behält den Segen. Einer von 10. Und das kann ich fast über die ganze Christenheit sagen. Einer von 10 Christen. Der 10. Ja, das ist der 10. Der behält es. Der 10. Darum halte, was du hast, was du von Gott bekommen hast. Du musst es halten, halten. Niemand kann das für dich tun, niemand. Niemand kann diese Arbeit dir abnehmen. Wuchere mit deinen Talenten, das ist deine Aufgabe. Halte fest, was Gott in dir gepflanzt hat, dass es weiter wächst, dass es sich weiterentwickelt, dass weiter etwas geschieht. In dem Moment, wenn du mit Jesus redest, passiert das Wunder. Und jetzt heißt es weiter. gehen, weitermachen, nicht stehen bleiben. Das Schlimmste im Christenleben ist stehen bleiben. Nichts mehr Neues erleben. Verstehst du? Es muss wieder was Neues dazukommen. Johannes 4, Vers 46 bis 53, lese nicht, aber das kannst du noch nachlesen. Als der Vater mit Jesus redete, da passierte was. Als der Vater mit ihm redete, passierte was. Und als der kranke Mann kam mit und sagte, mein Sohn hat Fieber, liegt im Sterben, mein Sohn kann nicht mehr weitermachen, er ist am Ende. Als der Vater mit Jesus sprach und Jesus mit dem Vater sprach, als das passierte, Johannes 4, plötzlich sagt Jesus, geh hin, dein Sohn ist geheilt, geh hin, ist es in Ordnung. Und dann, als er nach Hause kommt, versucht er herauszufinden, wann bist du gesund geworden? Um die siebte Stunde. Und das war genau exakt die Zeit, der Moment, als er mit dem Vater Jesus sprach. Ich sag dir eines, in dem Moment, wo du betest, wird dein Gebet erhört. Ob du es spürst oder nicht spürst, ob du es erlebst oder nicht erlebst, du kommst nach Hause und du merkst, um die Zeit, als ich mit dem Herrn Jesus sprach, ist mein Gebet erhört worden. Und ich sag noch ein Geheimnis, in dem Moment, wo du in den Himmel zu Hause ankommst, wirst du merken, und er wird nachprüfen, Herr, ich habe doch dich damals gebetet um dies und jenes. Herr, ich habe ein Anliegen gehabt. Und dann wird der Herr sagen, guck mal, dein Gebet ist erhört worden. Und wann ist es erhört worden? Als du gebetet hast. Deshalb, deine Gebetserhörung passiert nicht irgendwann, sondern als du betest. Aber da gibt es noch andere Probleme. Darauf kann ich heute Abend nicht eingehen. Es gibt noch andere Probleme. Satan versucht zu verhindern. Aber wenn du nach Hause kommst, wirst du feststellen, mein Junge ist um 7 Uhr abends gesund geworden. Und das war die Stunde, das war der Moment, das war der Augenblick, als ich mit Jesus sprach. Und als Jesus mit dem Vater sprach. Das Gespräch mit Jesus ist das Wichtigste. Nicht die Gebetserhörung. So viele Menschen wollen gleich sehen, was ist passiert. Du musst nicht gucken. Wenn du nach Hause kommst, wirst du merken, da ist unheimlich viel passiert. Unheimlich viel passiert. Halte an die Zusagen. Bittet und es wird euch gegeben. Da ist nichts dazwischen. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Halte dich immer am Wichtigsten und nicht an irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Ja, hast du schon. Ich habe Christen schon kennengelernt in Heilungsgottesdiensten, die sind mit einem Fieberthermometer rumgerannt. Ist das Fieber schon gesunken? Ja, du verstehst? Die denken, dass es genauso schnell wie bei der Schwiegermutter von Petrus geht. Ja, aber in dem Moment, weißt du, ich komme oft hierher. Manchmal denke ich, oh Gott, wenn ich nicht predigen müsste. Mir brummt der Kopf, ich stehe vorne und ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen. Und ich merke erst, als ich nach Hause fahre, denke ich, was war mit dir los heute Morgen? Und du hast alles vergessen. Weißt du, wenn du anfängst, Gott zu dienen, vergisst du alles. Warum? Weil du in einer anderen Dimension bist. Du lebst in einer anderen Welt. Ein anderer Geist führt dich und ein anderer Geist leitet dich. Fang an, Gott zu dienen, wenn es dir dreckig geht. Und ganz dreckig geht. Also wenn ich Depressionen habe, was Depressionen sind, jeder Mensch hat Depressionen irgendwo mal, das ist normal, dass man Depressionen hat, aber wenn ich manchmal traurig bin über irgendetwas, ich fange an, etwas zu tun, was ich nicht als Prediger tun muss, sondern ich nehme ein paar Zettel und verteile sie in Briefkästen. Das mache ich. Und Gott tröstet mich dann. Und Gott begegnet mir dann. Und ich komme wieder Freude. Ich war vor einigen Jahren, das werde ich nie vergessen, ich war so down, weil ich über jemanden enttäuscht war. Und ich habe gesagt, guck mal, das lohnt sich alles nicht. Weißt du, du dienst den Leuten und jemand anders beerdigt ihn. Verstehst du? Ich habe ihn begleitet, im Krankenhaus besucht und so weiter. Ich war sehr traurig über eine Situation, über einen Menschen. Und gehe nach Hause. Ja, lohnt sich das alles noch? Und dann habe ich gesagt, nein, Teufel, du kriegst mich nicht unter. Ich diene Gott. Und ich werde weiter predigen und weiter Traktate verteilen. Und dann nehme ich einen Pack Traktate und verteile da hier in der Rödernallee, weiß noch wie heute, und stecke die in den Briefkasten. Und plötzlich kommt eine Frau mit so ganz schönen, tollen Hund. Schwarzen Hund, großen Hund. Die kommt raus und der Hund springt mich an. Und die Frau zieht und kann nicht halten und er leckt meine Hand. Und plötzlich, als er meine Hand mit seiner kratzigen Zunge leckte, plötzlich habe ich etwas gespürt von der Salbung des Heiligen Geistes. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir vollkommen egal. Plötzlich, und die Hunde leckten die Wunden des Lazarus. Habe ich gedacht. Und die Frau entschuldigt sich. Unser Hund hat es noch nie getan. Ich habe gesagt, nichts. Der hat sehr Gutes an mir getan. Ich, Weißt du, und ich habe aufgehört, Traktate zu verteilen. Ich wusste, Gott hat mich getröstet durch den Hund. Gott kann einen Esel benutzen und Gott kann einen Hund benutzen. Verstehst du? Und ich weiß, wenn du Gott dienst, Gott tröste dich. Ich bin nach Hause gegangen, habe alles vergessen. Mir ist egal, was da gewesen ist. Ich habe wieder neues Feuer gefangen, neue Freude. Gott sieht dich und die Hunde leckten Lazarus Wunden. Kein Mensch kann das tun, was Gott tut. Kein Mensch tun. Halte, was du hast. Lass dich nicht unterkriegen. Weißt du, der Teufel möchte am liebsten, dass du aufgibst. Bleib nicht bei den Nebensächlichkeiten, bei der Krankheit, Probleme oder Mangel oder was es auch immer ist, den Kummer. Verschwende nicht deine wertvolle Zeit mit diesen Dingen. Preise Gott, diene Gott. Hör nicht auf das dumme Geschwätz, was die Leute in die Welt setzen. Rede über deine Rettung. Die Rettung kommt. Das Heil kommt. Der Sieg kommt. Rede über das Positive. Lies Philipper Kapitel 4, Vers 8. Lies mal. Da heißt es, du solltest über das nachdenken, was positiv ist, was wohllautet, was schön ist, was aufbaut, was inspiriert, was stärkt, was ermutigt. Rede über das Positive, nicht über das Negative und nicht über die Krankheit und nicht über den Kummer und nicht über die Schwierigkeiten. Rede über das Positive. Wie groß ist mein Gott? Ja, und dann wie schön er alles gemacht hat. Freu dich über Kleinigkeiten. Riech an der Rose. Halte, was du hast. Sei vorsichtig, mit wem du dich abgibst, was du sagst. Deine Worte bestimmen dich. Sieg oder Niederlage hängt es von deinen Worten ab, das, was du redest. Der Blindgeborene, Johannes 9. Die Pharisäer, als Jesus sagte, wasche deine Augen am Teich dort und in Siloah, glaube ich, Siloah war das, und wasche dich dort und dann ist er sehend geworden. Jetzt, wer hat dich geheilt? Mich hat Jesus geheilt. Ach, spinn doch nicht. Weißt du, die Leute haben versucht, ihn aufzuhalten, Jesus ihm schlecht zu machen. Johannes 9, lies mal, wie feindlich sie gegen Jesus waren. Er wusch seine Augen und wurde sehend und alles andere war unwichtig. Weil Jesus ihm geholfen hat, hielt er auch zu Jesus. Und dann haben die Pharisäer gesagt, jawohl, du wirst mich noch bekehren oder uns noch bekehren. Du bist ja ein Sünder. Die Pharisäer haben nicht geholfen. Die wären froh gewesen, wenn er blind geblieben wäre. Sie haben nur diskutiert und geschwätzt. Aber der ist sehend geworden. Gib nicht auf das Geschwätz von Leuten. Halte deine Heilung. Stell dir mal vor, er hätte die Kritik sich angehört und zu Herzen genommen. Geschwister, es ist wichtig, dass wir uns nicht zu Herzen nehmen, was dumme, gottlose, geistlose Schwätzer reden. Wir müssen nicht zu Herzen nehmen. Der Blindgeborene hat gesagt, ich weiß, was ich erlebt habe. Ich war dabei, bin alt genug. Ihm war es egal, was die Juden mit ihm machen. Sie haben ihn aus der Synagoge sogar kopfüber rausgeworfen. Raus mit dir, du bist unmündig. Ihn haben die Juden nicht gekümmert. Geschwister, uns dürfen die Frommen nicht kümmern, die Scheinheiligen nicht kümmern, die Pharisäer nicht kümmern. Verstehst? Du hast es vom Herrn was empfangen. Wenn du deine Heilung behalten willst, musst du aufhören, auf die ganzen religiösen Schwätzer zu hören. Heute gibt es keine Krankenheilung. Ja, mit den Aposteln haben die Zeichen und Wunder aufgehört. Aber jeder Tag ist ein Wundertag. Halleluja. Jeden Tag geht die Sonne auf. Jedes Jahr gibt es Frühling. Und dann gibt es ja die Jahreszeiten. Weißt du, du musst nicht den Juden zu Gefallen suchen. Die schmeißen dich sowieso aus der Synagoge eines Tages raus. Oder aus der Kirche. Und du musst ihnen nicht recht machen. Behalte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Deine Würde. Weißt du, du hast jetzt Jesus gefunden. Und jetzt kannst du auf hier Johannes Kapitel 9, Vers 26 und 27, du kannst auf ihre Beschimpfungen verzichten und kannst sagen, redet, schwätzt, so viel ihr wollt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Sie sind und bleiben ungläubig. Weißt du, selbst wenn ein Toter auferstehen würde, würden sie ungläubig bleiben. Wer ungläubig bleiben will, der bleibt ungläubig. Da ist es nicht zu helfen. Sehende, Geheilte, Erlöste und so weiter, sie sind in der Synagoge nicht mehr zu gebrauchen. Weißt du, nur Gesetz, Moses hat gesagt. Und er hat Jesus jetzt plötzlich verehrt, Jesus hochgepriesen. Halte dich, was du hast, du bist sehend geworden. Und werde nicht nochmals blind. Und lass dir nicht Sand in die Augen streuen. Der Teufel versucht dir Sand, so, auch wenn es nur Sandkörnlein ist, das reicht schon, um dein Auge zu reiben. Lass deinen Geist nicht trüben durch nichts und niemand. Du musst nicht auf die Titanic nur Großputz machen, die geht sowieso unter. Verstehst du das? Lass das, was dahingegeben ist, dahingegeben. Du musst nicht tote Sachen pflegen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Halte, was du hast. Noch ein paar Gedanken ganz schnell. Ich komme sowieso nicht so durch heute. Ist aber egal. Da ist noch so viel, was du tun kannst, um zu halten, dass du nicht verlierst. Psalm 50, Vers 14, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Wenn du das behalten möchtest, was Gott dir geschenkt hat, du hast gebeten, gefleht, im Glauben genommen, hast dein Gelübde gemacht, lieber Gott, wenn du mir hilfst, wenn du mich da rausholst aus dieser Stalingrad oder dieser Hölle oder wo auch immer, dann werde ich das und das. Bezahl dem Herrn dein Gelübde, das, was du Gott versprochen hast. Prediger Kapitel 5, Vers 4 und 5, bring den Zehnten, wenn du das versprochen hast, damit du wieder weiter flüssig bist und Gott dich weiter segnen kann. Damit Gott noch mehr dich segnen kann. Beteilige Gott an deine Finanzen. Also bezahl dem Herrn dein Gelübde. Sonst wirst du nie glücklich in deinem Leben. Sonst kommst du nicht weiter. Sonst stehst du da an dem Punkt, wo du immer noch stehst. Weißt du, tu etwas Freiwilliges zur Ehre Gottes. Psalm 50, Vers 14 und so weiter. Opfer Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde. Und dann rufe mich an in der Not. Und so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Bezahl dem Herrn deinem Gott dein Gelübde. Und wie oft haben wir Gott versprochen, auf den Knien, im Gebet, wo auch immer. Und hier fängst du Gott zu dienen, wenn du dein Gelübde bezahlst. Und Gott dient man nicht, wenn es einem schlecht geht, sondern Gott dient man, wenn es gut geht, in Friedenszeiten. Man dient Gott, wenn man Geld hat und nicht, wenn man kein Geld hat. Gott dient man in guten Tagen, in der Jugend, wenn man Erfolg hat, wenn man Überfluss hat. Und so weiter. Wenn Gott segnet, halte, was du hast. Du sollst ja das vermehren und multiplizieren. In den Schwierigkeiten muss Gott dir dienen. In guten Tagen dienst du Gott hier in dieser Welt. Und dann, wenn es dir schlecht geht, dann sagst du, Gott, jetzt habe ich mein Bestes dir gegeben und jetzt bist du dran. Weißt du, aber wenn du nichts eingezahlt hast in der himmlischen Bank, wenn du nichts reingebracht hast, wenn du keine Schätze dort gesammelt hast und so weiter, was soll da rauskommen? Also wir müssen zuerst mal die gute Zeit nutzen, das, was Gott uns gegeben hat, einfach das Optimale draus machen. Und jeder Einzelne muss was tun. Halte, was du hast, nütze deine Zeit. Diene Gott, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es unmöglich ist. Und nicht nur, wenn du in guter Stimmung bist. Halte dich am Wort Gottes. Alles vergeht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Weißt du, halte dich an die Worte Gottes und du kannst durch die Worte Gottes den Teufel besiegen und wirst auch besiegen, wenn du richtig anwendest. Wort Gottes ist immer stark genug, ist das göttliche Instrument, das Gott uns gegeben hat im Kampf gegen Fürsten, Mächten und Gewalten. Und Gott steht zu seinem Wort und er sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, aber du musst zuerst ein Wort von Gott empfangen und dann gibst du es weiter. Es steht geschrieben und Jesus hat dreimal dem Teufel widersprochen. Dreimal. Glaub nicht, dass es ausreicht bei dir einmal. Du musst 30 Mal machen. Du musst viel öfters. Es steht geschrieben. Weißt du, sag, was Gott in dein Herz geschrieben hat. Es steht geschrieben. Jesus hat nicht gesagt, wo es geschrieben steht, aber er hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Weißt du, wir brauchen das Logos und wir brauchen das Rhema. Das geschriebene Wort, hier die Bibel, das gedruckte Wort, aber da kann es nicht viel anfangen, kann jeder damit herkommen. Aber du brauchst das Rhema in der Situation, das richtige Wort, im richtigen Augenblick, just in time. Und das wirkt Wunder. Das wirkt Wunder. Das andere, wie kann ich behalten, das, was ich habe? Du musst in Jesus angewachsen sein, verwachsen mit Jesus, dass man nicht mehr weiß genau, bist du oder ist es Jesus. Dass du so mit Jesus verquickt bist, wie Weinstock und die Rebe. Weißt du, die sind eins, die leben zusammen, die haben eine Lebensgemeinschaft. So kannst du behalten, was du hast. Das Wort Gottes, das offenbarte Wort Gottes, das Rhema-Wort. Weißt du, nicht Menschenweisheit oder Klugheit oder irgendwie menschliche Auslegung oder Kommentare. Nein, das inspirierte Wort Gottes muss in unserem Herzen fest drin sitzen. Wir müssen verwachsen sein mit dem Wort. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest wird, steht in der Bibel einmal. habe auch neulich darüber gesprochen. Halte dich, dass du der Sünde gestorben bist. Ja, aber ich sündige noch. Ich habe manchmal so schmutzige Gedanken oder schmutzige Gefühle oder sündige Gedanken. Ja, wir sind noch Menschen. Wenn du keine negativen, schmutzigen Gedanken hättest, dann wärst du kein Mensch oder du lügst. Wir sind noch Fleisch und Blut. Wir sind noch normal. Wir sind noch in der Welt. Wir sind noch nicht verklärt und wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Es gibt manche Leute, die bilden sich ein, also ich darf keine negativen Gedanken mehr haben. Nein, ich kann nichts dafür, dass Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann etwas dagegen tun, wenn sie anfangen, hier Nester zu bauen. Ich kann sagen, pfui, weg mit euch. Ja, in Dänemark mal passiert, in Aarhus, da gehe ich über die Straße mit meiner Familie und die Spatzen waren so frech. Springen den Leuten auf den Kopf und ziehen Haare für ihr Nester. Und die Leute, die haben sich nur so gewehrt. Du musst dich wehren, sonst bist du bald mit der Glatze. Ja, der Teufel hat auf deine Haare, die Gott abgezählt hat, hat auf deine Haare abgesehen, auf deine Segnungen. Weißt du, Haare haben etwas mit Macht zu tun. Verstehst du? Und diese Spatzen, die versuchen da was rauszuziehen. Früher haben sie von den Tieren die Haare rausgezogen, da irgendwo auf der Weide. Aber jetzt gibt es kaum Tiere mehr, verstehst du, dann nützen sie jetzt die Menschen. Es werden die Menschen überfallen. So, halte dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist. Und lass dich nicht beleidigen durch Kritik oder sonst was, auch was das sein mag. Weißt du, der Heilige Geist hat dir das Zeugnis gegeben. Das hat nicht irgendein Pfarrer oder Prediger gesagt, die sind deine Sünden vergeben. Das hat das Wort Gottes gesagt. Und jetzt arbeitet er dann weiter, dass deine Gedanken erneuert werden, deine Gefühle erneuert werden, deine Sprache erneuert wird, dein Unterbewusstsein. Du hast eine ganze Menge noch zu tun. Halte, was du hast. Viele leben in der falschen Welt. Weißt du, die denken, es muss alles materialistisch sein, sichtbar sein, fassbar sein. Nein, lebe im Geist. Wir wandeln im Geist und nicht im Fleisch. Halte, was du hast. Halte am Gebet fest, an der Stille. Halte fest an der Offenbarung, die Gott dir gegeben hat, an die Vision. Das ist unbezahlbar. Weißt du, und das darfst du nicht irgendwie vergeuden oder vor die Säue werfen. Du hast Eingebung bekommen und halte dich an diese Eingebung. Weißt du, ist es vielleicht eine Verheißung, die irgendwo du von Gott bekommen hast, in irgendeiner Form, wie auch immer, aber halte dich an diesen Eingebungen. Die sind so wichtig. Gott hat es mir gegeben. Ich habe es vom Herrn empfangen. Guck mal, der Apostel Paulus erzählt dreimal seine Bekehrungsgeschichte. Sehr ausführlich. Warum? Das war ihm so wichtig, was er dort auf der Straße von Damaskus erlebt hat. Das hat sein Leben verändert. Erst die Inspiration, die Erleuchtung macht dich geistlich stabil und unerschütterlich. Du brauchst solche geistlichen Ankers, an denen du dich festhalten kannst. An was hältst du dich fest? Viele denken, wenn ich in der Gemeinde bin, dann lässt der Teufel mich in Ruhe. Gedacht. Du bist am falschen Weg. Da kriegst du erst Hektik und Stress. Erst recht. Weißt du, die denken, dann werde ich nicht mehr verfolgt, nicht mehr gejagt, dann habe ich keine Kämpfe. Wenn ich ein Mitglied einer Kirche bin dann, und wenn ich getauft werde und gesegnet werde und so weiter, dann bin ich fest und nein, du musst selber auf deine eigenen Füße stehen. Selbst. Und die Gemeinde kann dir nur helfen, dass wir zusammenstehen. Dafür ist die Gemeinde da, dass wir zusammenstehen, Arm in Arm, als ein Herz und eine Seele. Also ich werde nie vergessen, am Mittwoch habe ich erzählt von diesen Viechern in Schweden. Ich will eine Wiese überqueren mit meinen Kindern, weil es Abkürzung ist. Und dann betrete ich ihre heilige Wiese. Klettere über den Zaun. Und dann kommen die und stellen sich in Reih und Glied. Und der Erste, der dort steht, fängt an mit dem Fuß zu kratzen. Du, das ist mir schon mulmig geworden. Dann bin ich gleich rückwärts gegangen und gleich wieder über den Zaun zurück, wo ich hergekommen bin. Weißt du, dafür, Gott hat 12 Stämme gehabt in Israel und wolle 12 Stämme. Und die sollten jeder Stamm für sich existieren, für sich kämpfen, für sich leben. Aber wenn der Teufel kommt, Belagerung kommt, wenn die Feinde kommen, dann stehen alle zusammen wie ein Mann. Und dann gehen sie wieder nach Hause, wenn die Sache fertig ist. Jeder muss wissen, seinen Platz. Halte, was du hast. Gott hat dich an einen bestimmten Platz hingesetzt und er wird, wenn er wiederkommt, dann suchen, wo bist du? Dort habe ich doch den Matthäus hingestellt. Wo ist er denn jetzt? Er ist ausgewandert. Vielleicht möchtest du auch nach Kanada auswandern oder sonst wo. Aber dein Platz, Gott hat dich hier hingestellt. Und dort wird er dich suchen, wenn er dich holen will und holen wird. So, halte, was du hast. Gott will sich in dir mächtig beweisen. 2. Korinther 12, Vers 9 habe ich schon kurz angeschnitten. Gott ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat er gesagt. Gott wirkt in unserer Schwachheit. Wir müssen nicht immer stark sein, muss beweisen. Weißt du, zeitlang gab es in der Christenheit so eine Tendenz, dass wenn man Zeugnis gab und von Gott erzählte, ich hab's überwunden, ich hab's unter die Füße gekriegt, ich hab's geschafft. Preis dem Herrn. Nein, wir sollen auch so frei und mutig sein, du, ich hab's nicht geschafft. Ich bin nicht durchgekommen. Ich hab's nicht erreicht. Denn die erste Hälfte von Hebräer 11 ist wunderbar durch den Glauben. Und die zweite Hälfte, und sie haben es nicht erlangt. Beides gehört zur Christenheit dazu, zum Christentum dazu. Halte fest, nicht nur Durchbrüche und Siege, auch nicht geschafft. Was ist vollkommen egal. Ich sage dir eines, das ganze irdische Leben, alles, was wir hier sind, was wir hier haben, was wir hier tun und was wir hier sind, das bleibt alles hier. Du nimmst nur deine Seele mit, wenn du nach Hause gehst. Nur deine Seele. Deine Arbeit bleibt hier, deine Ehre bleibt hier, deine Titel bleiben hier, alles bleibt hier. Du nimmst nichts mit. Bist nackt hineingekommen in diese Welt und gehst auch wieder nackt aus dieser Welt raus. Du nimmst nur deine Seele mit. Und das, was du in Gott geworden bist, und durch Gott geworden bist, das, was du von dir weitergegeben hast, das nimmst du mit. Deshalb halte, was Gott in dir gepflanzt hat, was durch die Gnade Gottes aufgegangen ist. Nun deshalb in der Schwachheit, in der Nichtigkeit und in der Geringheit, in der Sanftmut und ja, in dem bescheidenen, geringen Ding, da wo Gott gewirkt hat, wo Gott seine Handarbeit angelegt hat. Da, wo er was getan hat, im Kleinen. Und deshalb, in der Bibel zählt, wer dem Kleinen treu war. Der ist auch im Großen nachher treu. Wer dem Kleinen treu war. Wie ist es mit der Treue im Kleinen? Gott wirkt, wenn wir den Versuchungen nicht nachgeben, können jetzt auch wieder den Josef anführen, wenn wir den Reizen nicht nachgeben und so weiter, unserem Verstand nicht nachgeben, auch unser Verstand, unser Gewissen verklagt uns und so weiter. Und Gott ist größer als unser Gewissen, Leute. Wir dürfen uns auch nicht, wenn wir Gewissensbisse haben, ja, das darf ich nicht mehr. Weißt du, der Teufel versucht auch unser Gewissen zu manipulieren. Unser Gewissen ist deutsch oder amerikanisch oder was weiß ich. Weißt du, unser Gewissen ist geprägt. Für den Kannibalen ist es keine Sünde, jemanden zu verspeisen. Aber für uns ist es Gräuel. Verstehst du? Unser Gewissen ist von der Umwelt, von der Gesellschaft geprägt. Deshalb, dein Gewissen kann dich nicht führen und leiten. Du brauchst den Heiligen Geist. Und Gott ist größer als unser Gewissen. Also, halt dich an dem, was du hast, was du gelehrt bekommst, was du hier hörst in diesen Predigten hin und her. Das sind die Kleinigkeiten vielleicht. Aber weißt du, Gott baut das, Gott baut dich mehr und mehr auf. Und ich möchte dich ermutigen, sag's weiter von diesen Predigten oder lad Leute ein zu hören, die Predigten, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn du Prediger hast, wo nicht mehr an Wunder und Zeichen glauben, dann kein Wunder, dass du kein Wunder und kein Zeichen erlebst. Wenn Prediger dir predigen und sagen, die Zeit des Heiligen Geistes ist vorbei, wundere dich nicht, dass es der Heilige Geist nicht wirkt. Wenn die Prediger sagen, also, wir brauchen das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr, dann wundere dich nicht mehr, dass nichts mehr da ist. Aber wir brauchen das alles. Darum halte, was du hast. Und halte dich auch an dem fest, du, ich habe noch nicht alles erreicht. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich habe noch nicht alles erreicht. Ich bin nur eins von Christus ergriffen, sagt der Apostel Paulus. Ich habe noch nicht alles erreicht. Und ich glaube nicht, dass jemand von uns hier aufstehen kann und sagen, ich habe jetzt alles erreicht. Halleluja. Der lügt. Der lügt. Wir haben nichts erreicht. Wir jagen nach dem vorgestreckten Ziel. Wir sind noch nicht daheim. Preis Gott. Ich jage nach. Ich bin ergriffen, sagt Paulus. Ich bin ergriffen. Und deshalb, ich habe den Lauf, bin den Lauf gelaufen. Ich habe Glauben gehalten. Und mir ist die Krone des Lebens beigelegt. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich laufe weiter. Wir sind noch nicht am Ziel. Halte fest an den guten Kampf. Wir müssen kämpfen. Naja, jetzt habe ich das erlebt und schon das erlebt. Weißt du, zuerst einmal gibt es einen großen Durchbruch. Und dann kommt die Wartezeit, die Wüstenzeit. Dann kommt der Bach Krit, dann kommt die Witwe von Sarepta. Dann musst du warten, dann kommt die Wüstenzeit. Zuerst mal der große Durchbruch, auf Karmel, Feuer fällt vom Himmel. Und dann musst du weg, wirst aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt musst du plötzlich wieder lernen, im Herrn zu leben, auf den Herrn zu warten und das sein, was Gott aus dir machen wollte. Jetzt musst du lernen, Elia zu werden. Und dann komm aus der Höhle raus und dann stärk dich, Elia, und dann geh in dieser Kraft und tu das und das und das und das. Wir sind noch nicht fertig. Lass uns aufstehen. Wir wollen weitergehen. Wir wollen weitermachen. Wir wollen das Ziel erreichen. Gott hat in uns etwas geschenkt. Er hat uns das Wollen gegeben. Und er schenkt uns auch das Vollbringen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du an uns allen arbeitest. Und wir haben es noch nicht alle ergriffen. Wir sind auf dem Weg. Halleluja. Auf dem Weg Jesus nach und zum Ziel, zum Thron. Wir sind für den Thron bestimmt. Unsere Berufung ist eine ganz hohe und große Berufung, Herr Jesus. Ich preise dich und rühme deinen Namen, dass du an mir arbeitest. Und nicht nur an mir, sondern auch an allen meinen Geschwistern, die dein Wort hören, deinem Wort glauben, deinem Wort vertrauen und hilf, dass sie all das behalten in einem feinen und guten Herzen. Halleluja, dass sie das bewegen und drüber nachdenken und drüber meditieren, Tag und Nacht. Und dann kommt das, was Josua verheißen wurde und dann wirst du siegreich sein in allem, was du tust, wenn wir die Worte Gottes tagtäglich bewegen und in unseren Herzen behalten. Herr, sorg du dafür, Heiliger Geist, dass wir nicht nachlassen, nicht müde werden, nicht schlaff werden, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht kapitulieren, sondern dass wir einfach entschieden Jesus nachfolgen. Entschieden Jesus nachfolgen. Auch wenn es manchmal schwierig wird, du wirst bei uns alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Und du wirst das Ziel uns helfen, durch das Ziel durchzukommen. Und wir werden uns wundern, dass wir das geschafft haben mit deiner Hilfe. Halleluja. Preis Gott. Segne alle meine Geschwister, die irgendwo Anfechtungen haben, gerade jetzt, die irgendwo Kämpfe haben, die irgendwo müde sind, die irgendwo was aufgeben möchten. Oh Gott, stärke sie, berühre, schick deinen Engel, dass er sie stärke wie ein Elia, dass er wieder neue Kraft, neue Speise bekommt und in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte geht bis zum Berg Gottes, bis zum Ziel, bis zum Thron Gottes. Halleluja. Segne meine Geschwister in Jesu Namen. Amen.